Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Pfingsten ist das Fest der guten Nachrichten. Das Fest der guten Nachrichten. Es gibt lauter gute Nachrichten. Pfingsten. Wenn ihr eure Zeitung aufschlagt oder das Radio hört oder Fernsehen guckt, was überwiegt? Die guten Nachrichten oder die schlechten Nachrichten? Ihr könnt euch mal kurz austauschen, wenn ihr wollt, mit euren Nachbarn. Was habt ihr für einen Eindruck? Oder ist das gar nicht nötig? Okay, ich mache mal ein kurzes Handzeichen. Also wer ist der Meinung, die guten Nachrichten würden überwiegen? Oh, das sind doch eher weniger. Und die schlechten? Oh, das sind viele. Ja, es gibt ja auch so einen Grundsatz im Journalismus, only bad news are good news. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Warum ist das so? Ich habe mal im Internet geguckt, und da gibt es so einen Medienpsychologen, Dr. Michael Gerstmann, der sagt Folgendes. Schlechte Nachrichten erhöhen die Aufmerksamkeit und steigern die Auflagen. Daher wird aus einer bisher eher harmlosen, verlaufenden Schweinegrippe eine die Welt bedrohende Pandemiegefahr. Daher droht die Terrorgefahr an jedem Platz, auf dem sich mehr als 2 Leute versammeln. Und um die Aufmerksamkeit der Nutzer auf das eigene Medium zu lenken, werden selbst Banalitäten als Eilmeldungen abgesetzt. Breaking News, kennen wir so, Laufleiste. Als Steinzeitmensch war es schließlich eine Überlebensfrage, über drohende Gefahren informiert zu sein, auch wenn diese Nachrichten damals nicht per Twitter kommuniziert wurden und sofortiges Handeln erforderte. Doch diese selektive Wahrnehmung ist bis heute intakt. Also die These dieses Psychologen lautet, damals, als man noch Tiere jagen mussten und Gefahren viel unmittelbarer waren und noch nicht alles so abgesichert war, musste man auf schlechte Nachrichten achten, damit man sich sichern kann. Und dieser Urinstinkt oder von mir aus auch Folge des Sündenfalls, der ist in uns enthalten. Und das wissen wohl Psychologen und deswegen only bad news are good news. So ticken wir offensichtlich. Tja, habe ich gedacht, das ist eigentlich schade, dass wir so ticken, denn heute ist ja Pfingsten. Und Pfingsten ist nun mal wirklich keine schlechte Nachricht. Schließlich gibt es einen freien Tag morgen, das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht. Langes Wochenende, es gibt sogar Pfingstferien, wenn auch nur einen Tag, aber auch wichtig. Es gibt ein großes Jugendevent in Siegen. Pfingsten ist irgendwie gut, da kann man nicht so viel dran schlecht reden. Und erst recht aus christlicher Sicht. Denn da gibt es so richtig was zu feiern an Pfingsten. Es ist eins der wichtigsten christlichen Feste. Der Geist Gottes, der versprochene Geist, der Tröster, kommt auf die Erde und zieht in uns ein. Gott wohnt mit seinem Geist in uns. Wir können Gottes Zeugen sein. Das Reich Gottes gewinnt seit Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, enorm an Dynamik. Pfingsten ist ein Fest der guten Nachricht, auch wenn Dr. Michael Gerstmann sagt, eigentlich brauchen wir die schlechten Nachrichten. Was machen wir damit? Ich freue mich, dass ich heute Morgen über Römer 8 predigen darf. Römer 8, 1 bis 11. Ein ganz zentraler Text für uns Christen. Es ist der vorgeschlagene Predigttext für heute. Und vielleicht denkt jetzt jemand, Römer 8, hatten wir das nicht kurz nach Ostern? Stimmt. Da hatten wir die Verse Römer 8, 12 bis 14 und ich predige über 1 bis 11. Sebastian Göttpfert hat damals darüber gepredigt. Die Überschneidung ist also nur gering und außerdem sagt ja ein Sprichwort, Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Insofern, falls ihr eine Wiederholung entdeckt, keine Angst, das schadet nicht. Ich habe in diesem Text aus Römer 8, 1 bis 11, der relativ kompliziert ist, 4 gute Nachrichten entdeckt. Es ist ein Text, der enthält nur positive Aussagen. Es gibt überhaupt keine Aufforderung an uns. Es gibt kein Imperativ, sodass wir was tun sollten, sondern er stellt einfach klar, Leute, so ist es. So ist es und deswegen können wir leben. Deswegen können wir positiv leben. Und ich lese ihn mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr könnt ihn hier mitlesen. Es gibt insgesamt 3 Folien. Römer 8, 1 bis 11. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Römer 8, 1 bis 11. Es geht um den Geist Gottes. 4 gute Nachrichten. Und die erste gute Nachricht lautet, ich sag dir einfach immer, wann du klicken willst, ist ja kein Problem. Das sehen wir auf der nächsten Folie, da ist es schon. Keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr. Das ist die erste gute Nachricht. Dazu eine Geschichte. Ein Mann wuchs in Amerika auf. Als Kind ging er mit seinen Eltern immer in die Kirche. Und in dieser Kirche war es üblich, dass man immer Hölle, Feuer und Schwefel predigte, sodass man das schon so gerochen hat. Und irgendwann als Jugendlicher, als er nicht mehr musste, entschied er, ich gehe da nicht mehr hin. Und er versuchte, ein gutes Leben zu führen, ein ordentliches Leben zu führen. Und manches gelang ihm gut und manches gelang ihm aber auch nicht gut. Und eines Tages, vielleicht war er so 40, fuhr er durch seine kleine Stadt und sah in einer kleinen Kirchengemeinde ein großes Banner hängen. Und darauf stand keine Verurteilung. Und jeden Tag fuhr er auf seinem Weg zur Arbeit am Banner vorbei. Keine Verurteilung. Und er schüttelte den Kopf. Das passte nicht zur Kirche. Er holte seine Kinder von der Schule ab und las keine Verurteilung. Er fuhr einkaufen und las keine Verurteilung. Er glaubte es einfach nicht. Aus seiner Sicht verurteilt die Kirche immer. Sie sucht immer einen Schuldigen. Und mit jedem Tag, wo er das Schild sah, wurde er ärgerlicher. Das, was da stand, keine Verurteilung, das hatte er nie erlebt und schon gar nicht als junger Mensch. Und dann kam eine Woche, wo bei ihm ziemlich viel auseinanderbrach. Ihm wurde gekündigt. Seine erste Frau wollte, dass er mehr auf die Kinder aufpasst. Seine neue Freundin machte ihm klar, dass wenn die Kinder ständig da sind, dass man so keine Beziehung führen kann und verließ ihn. Jeder schimpfte auf ihn. Alle verurteilten ihn. Und als er wieder an dem Schild vorbeifuhr, keine Verurteilung, wünschte er sich, dass die Verurteilung einmal aufhörten. Und er fasste sich ein Herz und ging sonntags in diese Kirche. Und die Gottesdienstbesucher waren alle schwarz gekleidet, wie sich das gehört, mit Schlips und so. Und einer kam nach vorne und eröffnete den Gottesdienst mit einer Liturgie, wie man das so aus der Kirche kennt. Und am Ende der Liturgie sagte die ganze Gemeinde: Wir bekennen, dass wir falsche Dinge getan haben. Und sofort dachte der Mann: Aha, jetzt geht es wieder los. Jetzt kommt die Verurteilung. Die Liturgie ging weiter. Wir haben egoistisch gelebt, haben uns von unserem Nachbarn abgewandt, haben uns geweigert, anderen zu helfen, und wir ignorierten den Schmerz dieser Welt. Der Mann geriet richtig in Spannung. Er wartete jetzt drauf. Jetzt gleich kommt der Pastor. Der kommt und verurteilt diese Leute. Er würde mit der Hölle drohen und schimpfen. Er würde ihnen klar machen, dass Leute, die sowas getan haben, niemals in den Himmel kommen können. Denn in der Kirche wird immer verurteilt. Das wusste er aus seiner Kindheit. Aber es kam kein Pastor. Es kam keine Feuerschwefel-Hölle-Predigt. Stattdessen ging die Liturgie weiter. Die Leute sagten: Aber da ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Hat er sich verhört? Aber sie wiederholten die Liturgie und er hörte wieder: Da ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Keine Verurteilung. Was für eine gute Nachricht. Ich habe diese Geschichte auf einem kanadischen Internetblog gefunden und sie hat mich tief beeindruckt. Ich weiß leider nicht, wie sie ausgegangen ist. Wie hat der Mann reagiert, als er das gehört hat? Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Ich weiß auch noch nicht mal, ob die Geschichte wirklich wahr ist. Es ist halt eine Geschichte. Aber sie bringt es auf den Punkt. Es gibt keine Verurteilung mehr. Und der Blogschreiber hat dazu aufgefordert, egal wie diese Geschichte weitergegangen ist, wir müssen diese Geschichte jetzt weiterschreiben. Wir als Nachfolger von Jesus müssen auch so leben, ja, und den Menschen sagen: Hey, es gibt keine Verurteilung, es gibt Rettung. Und ich habe gedacht, so mein Ziel ist es, und ich hoffe, dass es so ist, dass wir als Gemeinde, als EFG Wiedenest und auch als Menschen dieser Gemeinde, die ihren Glauben am Montag leben, diese Botschaft haben: Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Ich hoffe, dass wir für Rettung stehen und nicht für Verdammnis. Aber gerne für Rettung vor der Verdammnis. Und deswegen sagen wir den Leuten ja auch, die nicht zu Christus gehören: Es gibt keine Verurteilung mehr. Es gibt Rettung. Du brauchst Rettung. Wir dürfen nicht die Hölle abschaffen. Jesus warnt eindringlich vor der Hölle. Er warnt eindringlich vor der ewigen Verlorenheit. Es geht deshalb darum, dass wir die Rettung bekannt machen, weil es die Hölle gibt. Dass wir die Rettung bekannt machen. Jesus will retten. Er will keine Verurteilung, er will Befreiung. Und manchmal kommt die Kirche so daher, auch in den Medien. Die ist immer nur am Meckern, immer nur am Schimpfen. Alles läuft falsch. So sieht das manchmal aus. Alle leben nicht korrekt. Alles ist nicht genug. Aber Gott will keine Verurteilung. Manchmal leben wir Gemeinde und Christsein so als Bollwerk gegen das Böse. Aber wir können auch als Brückenkopf für das Gute in das Böse sehen. Es gibt keine Verurteilung. Und deswegen möchte ich auch heute Morgen dazu einladen. Ich weiß nicht, wie du hier sitzt. Wenn du noch nicht Jesus Christus kennst und noch keine Vergebung bekommen hast von deiner Schuld, dann kannst du das ja heute Morgen tun. Pfingsten, das Fest der guten Nachrichten. Du kannst sagen: Ja, ich nehme das in Anspruch. Ich will auch keine Verurteilung. Jeder kann Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter annehmen. Lass dich von deiner Schuld befreien. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die erste gute Nachricht von Pfingsten. Es gibt Rettung. Es gibt eine Lösung für unsere Schuld. Für jede Form von Schuld. Für das Versagen, für das falsche Tun, für das falsche Wort, für Wut, für Zorn, für Hass, für Neid, für das Unterlassen, einfach für alles. Jesus Christus löst jedes Schuldproblem sofort für den, der ihn als Herrn und Heiland annimmt. Und Jesus ist auch für jeden gekommen. Egal wie intelligent du bist, egal welche Körperform du hast, egal ob du alt oder jung bist, egal welche Nationalität du hast, egal ob du Deutscher bist oder Ausländer. Jesus ist für jeden gekommen. Er möchte dich retten. Und deswegen, wenn du Jesus noch nicht kennst, nimm Jesus an. Und dann lass dich taufen. Als Symbolik dafür, dass du ein neues Leben begonnen hast. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Aber ich muss, und das merke ich, wenn ich über diesen Text nachdenke, ich muss auch immer mich selber einladen. Mich, Veit Glasberg, und alle die, die Jesus nachfolgen. Wir sind eingeladen, die Anklageschrift, die wir manchmal selber gegen uns führen, die negative Buchführung, die wir manchmal selber als Nachfolger von Jesus haben, wegzuschmeißen. Denn auch für uns gibt es ja keine Verurteilung, die, die Jesus nachfolgen. Es gibt keine Verurteilung, auch keine Verurteilung von uns selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich verurteile mich andauernd selber. Was hast du denn jetzt schon wieder getan? Vielleicht liegt es auch darin, dass ich so super viel sündige. Deswegen muss ich mich andauernd verurteilen. Schon wieder versagt, hast es wieder nicht hingekriegt. Du wolltest doch, wie kannst du nur, ja, als Vater, als Mann, als Nachfolger, als hauptamtlicher Mitarbeiter, das darf dir doch nicht passieren. Ich verurteile mich selber, weil ich Fehler mache, weil ich ein schwacher Mensch bin. Und weil mir das oft passiert, ist das so. Kennst du das? Dass du dich selber immer verurteilst. Und dann bleibt man liegen, man suhlt sich und man fragt sich, ob Jesus noch einen liebt. Wir haben zu Hause eine Postkarte, das sehen wir auf der nächsten Folie. Da steht Folgendes drauf. Hinfallen. Aufstehen. Krone richten. Weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus Christus. Ich bin ein Kind des Königs. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin. Jesus liebt in dir durch seinen Geist. Du bist nicht mehr im Zustand der Sünde. Der Modus deines Lebens ist nicht Sünde, sondern Leben, Freiheit, Errettung. Dein Zustand hat sich durch Jesus verändert und deswegen gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind, weil dein Zustand sich verändert hat. Und wenn dein Zustand sich verändert hat, wenn du nicht mehr in dem sündigen Zustand lebst, dann wird dich doch eine dumme Tatsünde nicht einfach so weghauen. Ja, dann stehst du auf, wenn du hingefallen bist. Dann richtest du deine Krone und gehst weiter. Das muss uns entspannen. Das muss mich entkrampfen. Damit kann ich locker leben. Eine Tatsünde kann mich nicht weghauen, weil ich im Zustand der Errettung, der Befreiung lebe. Und das müssen wir uns als Christen immer wieder sagen. Es gibt auch für uns keine Verurteilung mehr. Wir sind ja errettet. Und nicht, weil wir toll leben, ja, sondern weil wir Errettung brauchen. Deswegen sind wir errettet. Das ist also die erste richtig gute Nachricht heute Morgen. Für jeden Menschen. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Und ich denke, wir müssen das wirklich, ich habe gedacht, wir müssen uns das ergreifen. Ja, wir müssen uns das immer wieder sagen. Ja, es ist so. Und vielleicht müssen wir auch erstmalig Jesus annehmen und dann als Prinz oder Prinzessin leben. Gucken wir uns die zweite gute Nachricht an, die im Text steht. Die müssen wir jetzt so ein bisschen rausdestillieren. Auf der nächsten Folie habe ich das mal versucht. Die ist sehr voll. Man kann es teilweise nicht lesen, ich weiß. Aber ich musste diesen komplizierten Textabschnitt, die Überschriften könnt ihr lesen. Und wenn ihr zu Hause oder hier eine Bibel habt, könnt ihr nachlesen. Was schreibt Paulus? Das Erste, was er schreibt, ist, Jesus befreit uns vom Reglement, vom Gesetz der Sünde oder man könnte auch sagen vom Zustand der Sünde. Er holt uns aus dem Sündenmodus raus und versetzt uns in den Geist, in den Freiheitsmodus. Das steht in Vers 2. Und weiter steht jetzt in Vers 2, weil das so ist, stehen wir jetzt unter der Führung des Geistes Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der wohnt in uns und der führt uns jetzt. Und dieser Geist macht uns lebendig. Wir sind nicht mehr tot, wir sind lebendig. Warum ist das so? Paulus führt das in Vers 3 auf. Er sagt, das ist deswegen so, weil Jesus Christus, der ja wahrer Mensch und wahrer Gott war, als Mensch gelebt hat. Und er war der einzige Mensch, der sündlos gelebt hat, der die Gebote des mosaischen Gesetzes befolgen konnte, was kein anderer konnte. Und deswegen schreibt Paulus auch, dass das Gesetz die Sünde gebiert. Das Gesetz, die Forderungen Gottes waren so hoch, dass sie kein Mensch einhalten konnte. Aber Jesus hat sie eingehalten. Und deswegen reden wir hier von der Stellvertretung. Jesus hat stellvertretend für den Adam, für die Menschheit, alle Gebote gehalten. Und Paulus sagt und hat deswegen der Sünde den Prozess gemacht, hat ihnen gezeigt, wir als Menschen, weil Jesus ganz Mensch war, haben es geschafft. Und dann ist er als Gott gestorben. Genial, schreibt Paulus. Weil das so ist, verwirklicht sich jetzt in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes. Wir können das für uns reklamieren. Wir können das in Anspruch nehmen und deswegen werden wir gerecht gesprochen. Es gibt keine Verurteilung mehr vor Gott. Der Geist Gottes bestimmt uns. Man kann das auch auf eine kurze Formel bringen. Nächste Folie. Die Gnade Gottes triumphiert, wenn man das zusammenfassen will. Und da schreibt Paulus kurz vorher im Römer 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, der alte Mensch, der alte Adam, das ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, Gnade triumphiert, das ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gottes Gnade befreit uns. Sie setzt uns jetzt frei, das Gute zu tun. Nicht das Gute tun zu müssen, sondern das Gute zu tun, weil wir es können, weil wir frei sind, weil wir den Heiligen Geist haben. Sie erneuert unser Herz. Und das ist einer der genialen Zentralpunkte der guten Nachricht. Gott erneuert unser Herz. Wir müssen nicht etwas leisten, wir dürfen Gutes tun. Wir können auch gar nichts leisten, denn wir können dem heiligen Gott nicht genügen. Deshalb ist Jesus gestorben am Kreuz. Deswegen war Gott gnädig. Und jetzt können wir Gutes tun, weil wir befreit sind von dem Zustand der Sünde, weil der Geist Gottes in uns lebt. Gott macht alles durch seinen Geist in uns. Ich muss nichts tun. Ich muss mich nicht krampfhaft um Liebe bemühen. Ich muss nicht verkrampft versuchen, alles richtig zu machen. Ich darf, ich will, aber ich muss nicht, weil Jesus alles getan hat und weil die Gnade triumphiert. Für alle Engländer unter uns, ich habe mal, gibt ja so ein paar, einen englischen Reim mitgebracht auf der nächsten Folie. Der bringt das zum Ausdruck. Können wir die nächste Folie mal haben? Da ist es. Also, ich versuche es mal mit meinem Englisch. To run and work, the law commands, yet gives me neither feet nor hands. But better news the gospel brings, it bids me fly and gives me wings. Jetzt die freie Übersetzung. Es hat weder Hand und Fuß, wenn ich die Forderungen des Gesetzes versuche abzuarbeiten. Das hat keine Hand und Fuß. Und dann schreibt der Dichter, bessere Möglichkeiten bringt das Evangelium. Es fordert mich auf zu fliegen und gibt mir Flügel, Freiheit, nicht Gesetz, Engel. Freiheit. Ich darf, weil ich nicht kann, darf ich jetzt. Weil ich nicht muss, darf ich jetzt. Weil ich nicht genügen kann, darf ich jetzt. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Geist Gottes überwindet das starre Gesetz und damit die Sünde und damit den Tod. Der Geist macht frei. Er befreit uns zu einem neuen Leben. Die zweite gute Nachricht. Gucken wir uns die dritte gute Nachricht an. Denn die Schwierigkeit ist ja die, obwohl wir den Geist Gottes haben und befreit sind von der Sünde, sündigen wir oft noch. Wir haben das eben schon festgestellt. Wir erleben manchmal, wie der sogenannte alte Mensch, der alte Adam, der ja eigentlich bei der Taufe ersäuft wurde, deswegen taufen wir ja auch mit Untertauchen, der kann plötzlich schwimmen. Ja? Oder wir denken so, der ist im Grab und plötzlich sprengt der Grabdeckel auf und da steht so ein alter Zombie vor uns. Ja, der sieht aus wie Veit Glasberg, ist es aber nicht. Ist der alte Veit. Oder kannst du auch deinen Namen einsetzen für alle, die solche Filme früher verbotenerweise geguckt haben? Das ist vielleicht ein besserer Vergleich. Und einige lachen, die haben also sowas geguckt. Okay, also manchmal denken wir, was ist das denn? Ja, wie kann denn das passieren? Wieso ist das denn so? Stimmt die zweite gute Nachricht nicht? Oder glauben wir ihr nicht? Und Paulus erklärt jetzt, dass die zweite gute Nachricht wahr ist, setzt aber noch eine dritte oben auf und sagt, Leute, eure alte Natur ist überwunden. Und jetzt kann man das in den nächsten Versen nachlesen. Ich habe es hier zusammengefasst. Eure alte Natur, zurück bitte, danke. Eure alte Natur, weil wir vom Geist Gottes bestimmt sind, ist unsere sündige Natur überwunden, sagt er. Der Geist in uns, der bringt oder der will das Leben und den Frieden. Und wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der alten Natur. Und das ist ganz wichtig, denn Sünde ist in der Bibel zunächst erstmal ein Zustand. Meine Kinder, die haben so ein Computerspiel, das heißt Minecraft. Einige Eltern werden das kennen, da kann man irgendwas bauen und so. Und in diesem Computerspiel gibt es wie in fast allen Computerspielen verschiedene Modis oder Modusse oder weiß ich nicht. Ja, und da gibt es dann so ganz bekloppte Sachen. Da gibt es einen Regenmodus. Der macht überhaupt keinen Sinn. Du schaltest den ein und dann regnet es. Immer und überall. Ja, vielleicht so als Oberberger braucht man das. Ja, braucht man so den Regenmodus. Ne? Und alles ist irgendwie nass in dem Spiel. Total schlechte Stimmung. Ne? Da kannst du aber auch einen Sonnenmodus einstellen. Und dann wird besser. Ich weiß auch nicht, ob beides geht. Aber so ist das mit Sünde auch. Ne? Sünde ist ein Modus, sagt die Bibel, ein Zustand, der ist ausgelöst worden durch eine Tat. Und jetzt ist das ein Kreislauf. Ja? Wir tun immer wieder schlechte Taten und deswegen sündigen wir und wir befinden uns im Sündenmodus. Und Paulus sagt aber jetzt, ihr seid herausgeholt aus diesem Modus. Ihr lebt nicht mehr im Regenmodus, wo alles blöd ist. Ihr seid immer im Sonnenmodus. Natürlich sündigt ihr ab und zu nochmal, weil euer alter Adam, euer alter Körper ja noch nicht erlöst ist. Das Problem haben wir, weil wir leben quasi im schon jetzt Sonnenmodus, aber dummerweise auch im noch nicht. Ja, das Reich Gottes ist da, aber es kommt auch noch. Und erst, wenn wir einen neuen Leib bekommen, dann ist allzeit Sonne. Ab und zu zieht nochmal eine doofe Wolke durch und der Zombie kommt in uns hervor. Sagt er, das ist die Realität. Aber ihr seid befreit. Ihr lebt schon durch den Geist Gottes, der in euch drin ist, dauerhaft in dem Sonnenmodus. Und deswegen spricht er auch später davon, der Geist Gottes, der ist schon mal eine Anzahlung, eine Vorüberweisung. Hier, ewiges Leben, sagen wir mal, 10 Millionen Euro ist das wert, ist natürlich mehr wert, ne? Aber hier hast du schon mal 1 Million in deinem alten Körper. Auch wenn du denkst, ja, du bräuchtest eigentlich eine Bürgschaft und du könntest dieses Geld doch gar nicht verwalten. Hier hast du es schon mal, damit du gut leben kannst und bis zum Tod durchkommst. Denn weil der Geist in dir ist, erwecke ich dich ja zum neuen Leben, wenn ich wiederkomme. Und die Bibel sagt, weil die ganze Welt in diesem Zustand der Sünde ist, gefallene Schöpfung. Und wenn wir weiterlesen, Kapitel 8, sehen wir das, dass die Schöpfung seufzt auf Erlösung. Gibt es so viel Schlechtes in der Welt? Der Modus ist schlecht, wir haben das schlechte Programm. Unser Weltcomputer ist verseucht mit einer Sündenvirus. Und deswegen gibt es Böses, deswegen gibt es Schlechtes in der Welt, deswegen spielt die Natur zurück, verrückt. Aber weil wir den Geist Gottes haben, haben wir einen neuen Modus, der in unserem alten Körper lebt. Im Fleisch, wie man das früher gesagt hat. Und in dieser Spannung müssen wir leben. Und da kommen wir auch nicht raus. Die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir ja schon das neue Leben haben und uns deswegen nicht verurteilen müssen, wenn der Zombie mal wieder um die Ecke kommt. Sondern wir können dann sagen, hör mal, Kollege, da ist dein Sarg. Ja? Ich bin im neuen Modus, verschwinde. Ja? Oder wir können sagen, hallo, ich bin getauft. Ich bin begraben worden. Du hast hier nichts mehr zu melden. Auch wenn du noch da bist. Ja, und du immer älter wirst und immer runzliger wirst, immer dünner, immer dicker, keine Ahnung. Du bist alt, du bist Vergangenheit. Der Heilige Geist in mir, der ist Zukunft. Und deswegen glaube ich, und das ist das, was ich für mich persönlich aus dieser Predigt auch mitnehme, Bemühungen und Anstrengungen, die können manchmal sogar in die falsche Richtung laufen. Wenn ich mich die ganze Zeit bemühe und anstrenge, dann bin ich problemorientiert und nicht geistorientiert. Und ich habe einen Text von einem Ausleger gefunden, der hat mich fast erschreckt, weil er das so auf den Punkt bringt, sehen wir auf der nächsten Folie. Und er sagt, hört auf mit den Anstrengungen. Er sagt, und gerade weil Gott Liebe ist und Liebe will, wirklich echte Liebe, machen alle unsere eigenen Bemühungen uns erst recht ekelhaft und unmöglich in seinen Augen. Er sagt, wenn du dich als Christ versuchst, die ganze Zeit anzustrengen, bringt doch nichts. Das ist im Grunde genommen der alte Mensch. Denn eine künstliche Liebe, bei der sich in Wirklichkeit nur wieder an mich selbst und an meine eigene Ehre denke, weil ich ja jetzt vor Gott gut dastehen will, weil ich ja nicht mehr sündigen will und Jesus beweisen will, dass ich schaffe, sagt er, das ist widerwärtige Heuchelei. Es hilft nur eins, das Nicht-Können redlich zuzugeben, vor Gott ein verlorener Mensch sein und gerade darum die Rettung finden und annehmen, die Gottes Liebe in Jesus bereitet hat. Puh, das ist irgendwie entspannt und gleichzeitig ist es spannungsgeladen, weil wir als neuer Mensch in einem alten Körper sitzen mit einem neuen Geist und die Sünde findet immer wieder Ansatzpunkte. Aber die dritte gute Nachricht lautet eindeutig, unsere alte Natur ist überwunden. Die letzte gute Nachricht auf der nächsten Folie. Christus ist in uns. Gottes Geist in uns ist stärker. Er schreibt, wenn Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Christus und der Geist sind eins und dieser Geist hat Kraft, er hat Power. Es ist der Geist, der Jesus aus dem Tod rausgeholt hat. Und deswegen, sagt er, haben wir auch die Gewissheit auf die Auferstehung. Deswegen haben wir Auferstehungshoffnung. Seit Pfingsten haben wir Auferstehungshoffnung. Und Paulus sagt, dieser Geist, der wird auch eure toten alten Zombie-Körper einmal in neue Leiber verwandeln. Ihr habt die Anzahlung überwiesen bekommen, ihr könnt euch sicher sein. Und deswegen glauben wir an die Auferstehung der Toten. Wir glauben an die Erneuerung der Schöpfung. Wir glauben an die Wiederherstellung von Eden, weil wir die Gewissheit haben, weil wir den Geist schon haben. Und was für eine gute Nachricht ist das denn, die vierte? Es gibt Hoffnung bei Krankheit. Es gibt Hoffnung im Leid. Es gibt Hoffnung am offenen Grab. Es gibt Hoffnung, weil Christus in euch lebt, weil sein Geist unseren Geist lebendig macht und unseren irdischen alten Zustand überwindet. Heute ist Pfingsten. Nächste Folie bitte. Vier gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Die zweite gute Nachricht, wir haben Freiheit durch den Geist Gottes. Die dritte gute Nachricht, unsere alte Natur ist überwunden. Und die vierte gute Nachricht, Gottes Geist in uns ist stärker als Sünde, als Leid, als Krankheit und Tod. Pfingsten ist ein Fest der guten Nachrichten, the good news. Pfingsten ist vor allen Dingen auch ein Fest der Hoffnung. Und auch wenn wir irgendwie wohl mehr auf schlechte Nachrichten programmiert sind, dann ist das unser alter Adam. Ja? Hä? Was gibt es wieder Neues Schlechtes? Das ist der alte Mensch, der das hören will. Der neue Mensch, der muss aus diesen Nachrichten leben, weil das Fakten sind. Fakten, die unser Leben beherrschen sollen. Die Nachrichten sind nämlich, habe es oben drüber geschrieben, begeisternd. Die sind nachhaltig und vor allen Dingen sind sie ewigkeitsrelevant. Ich habe mir gedacht, ein echter Grund, Pfingsten zu feiern. Und dann fiel mir auf, wie feiert man eigentlich Pfingsten? Ich war 21 Jahre auf der FIJUKO hintereinander. Okay, da haben wir gefeiert. Ja? Aber nicht immer Pfingsten, sondern die FIJUKO. Wie feiert man Pfingsten? Keine Ahnung. Und außerdem darf ich da jetzt nicht mehr hin, weil das nur für Teens und Jugendliche ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht müssen wir uns mal was für Erwachsene einfallen lassen. So ein Pfingst-Event. Also berechtigt wäre das. Denn Pfingsten ist ein Fest der guten Nachrichten. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de